Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle versammelt sind. Wir haben tolles Programm für Sie heute. Wir reden zum Beispiel über das Nudging. Das ist bestimmt ein Konzept, von dem Sie schon mal gehört haben. Nudging, leichtes Anstupsen, soll Menschen dazu motivieren, zum Beispiel gesünder zu leben, etwas weniger Fleisch zu essen. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, alle Studien dazu anzugucken. Gibt eine Meta-Analyse, was bei rausgekommen ist. Hören Sie hier. Gleich in einer halben Stunde, haben Sie eben schon gehört, geht es darum, hatte Maria eigentlich eine Hebamme, als der historische Jesus geboren wurde? Was weiß man darüber? Gibt es dazu Quellen? Und was sagt das aus über die Hebamme als ältester Frauenberuf der Welt? Das in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es das Buch der Feste zu gewinnen, von der Antike bis heute, von Rainer Wieland im Propylen Verlag erschienen. Das können Sie haben. Da geht es genau um dieses Thema. Nichts verbindet Menschen mehr als die Gemeinschaft des Feierns. Das Buch der Feste zeigt die Vielfalt von Festlichkeiten in ganz verschiedenen Religionen, Kulturen und Zeiten. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich beim Scannerspiel bei unserem Wissenschaftsquiz unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Laying Low von Stella Donnelly. So, Frank ist bei uns. Frank, erstmal nochmal herzlichen Dank, dass du gewartet hast. Wir hatten hier die Audio-Files für den Scanner, waren noch nicht drin mit den Fragen. Hier kommt Frage Nummer 1 für dich.
Weihnachtsmänner brauchen keinen dicken Bauch. Roter Anzug, weißer Rauschebart und ein dicker Bauch. So stellt man sich meist den Weihnachtsmann vor. Doch so muss er nicht unbedingt aussehen. Das zeigt eine US-amerikanische Studie, in der Santa Claus-Darsteller befragt wurden. Auch Menschen ohne Bart und dicken Bauch identifizieren sich mit der Rolle und schlüpfen gerne in den roten Anzug, um Kindern eine Freude zu machen.
Das ist natürlich jetzt auch so eine Fangfrage.
Also eigentlich nicht. Also musst du gar nicht um die Ecke denken.
Nee, bei mir gehört ein dicker Bauch eigentlich dazu, finde ich.
Gehört dazu?
Ja.
Also du meinst, Weihnachtsmänner brauchen einen dicken Bauch?
Ja.
Das ist falsch, Frank. Leider. Nein, in der Studie wurden über 1000 professionelle Weihnachtsmann-Darsteller befragt. Ne? Und besonders die untypischen Weihnachtsmänner haben sich das ganze Jahr sehr stark mit ihrer Rolle identifiziert. Und die sagen, fehlender Bauch, ne? Das wäre jetzt nicht schlimm. Die Darsteller erklären dann den Kindern, dass der Weihnachtsmann sich jetzt gesund ernährt. Deswegen hat er keinen Bauch mehr. So ist es, Frank. Aber trotzdem, danke fürs Warten, danke fürs Mitmachen. Gruß nach Kaulsdorf. Mach's gut.
Schöne Feiertage.
Jo, dir auch.
Ciao.
Tschüss, tschüss. So, dann haben wir Julia hier. Hallo, Julia.
Ja, hallo.
Von wo aus rufst du denn an, Julia?
Aus Dresden.
Aus dem schönen Dresden. Hast du Radio 1 mitgenommen nach Dresden oder wie hast du uns kennengelernt?
Nee, ich höre euch schon ganz lange immer in Dresden, aus Dresden. Hm. Und ist einfach immer noch der bessere Radiosender als alle Dresdner Radiosender.
Na, also der MDR, da lasse ich aber nichts drauf kommen.
Nee.
Okay, wir wollen nicht drüber reden. Julia, ja. Danke auf jeden Fall. Wir fühlen uns natürlich geschmeichelt. Hier kommt schon deine Frage.
Mitgefühl macht uns unglücklich. In jedem Krippenspiel zu Weihnachten suchen Maria und Josef nach einer Herberge. Doch nur ein Mensch hat Mitgefühl und bietet den beiden seinen Stall an. Damit macht sich der Wirt selbst vermutlich unglücklich. Denn eine neue Studie aus Mannheim zeigt, wenn wir anderen Menschen helfen und emotional auf ihre Erfahrungen reagieren, sind wir selbst unzufriedener. Das heißt, Mitgefühl macht unglücklich.
Da bin ich ganz klar dagegen. Also ich bin ziemlich sicher, dass Mitgefühl glücklich macht.
Ja, und hast du vollkommen recht. Ups, oh, hier, so ist richtig. Genau. Ja, das Leid anderer wahrzunehmen, das kann Menschen motivieren, diesen Menschen zu helfen. Und wer Mitgefühl mit anderen hat, fühlt sich selbst meistens wohler, sieht eher einen Sinn im Leben und ist auch glücklicher als Menschen, die kein Mitgefühl haben. Das war wieder so eine Meta-Analyse. Die Studienautoren haben 42 kleinere Studien ausgewertet zum Thema. Julia, hier kommt schon die wichtige Frage Nummer 3.
Zutat in dunkler Schokolade verlangsamt das Altern. Naschen unter dem Weihnachtsbaum mit gutem Gewissen. Theobromin ist ein natürlicher Bestandteil von Kakao und damit auch ein wichtiger Inhaltsstoff in dunkler Schokolade. Forschende aus London konnten jetzt zeigen, Menschen, die eine hohe Theobromin-Konzentration im Blut haben, sind biologisch jünger als ihr tatsächliches Alter. Das heißt, die Zutat aus der dunklen Schokolade könnte eventuell das Altern verlangsamen.
Ja, also da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, aber ich tendiere dazu, dass es stimmt, dass es das Altern verlangsamt. Mhm. Ja, also zumindest so aus allen Artikeln, die ich so lese, ist ja dunkle Schokolade immer die bessere. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt einfach so den blanken Schluss daraus ziehen.
Ja, hier hat das Wort Bauchgefühl eine ganz besondere Bedeutung, ne? Du hast wieder recht.
Super.
Ja, das Ergebnis der Studie heißt allerdings nicht, sagen die Forscher, dass man mehr dunkle Schokolade essen sollte, sondern zeigt einfach nur, wie alltägliche Lebensmittel die Gesundheit beeinflussen können. Die Forscher haben ungefähr 1600 Teilnehmer untersucht und bei Menschen mit einer hohen Theobromin-Konzentration deutet eine Analyse von Blutmarkern darauf hin, dass diese Menschen längere Telomere haben. Also die Experten wissen jetzt, was das ist, die Schutzkappen am Ende der Chromosomen. Und längere Schutzkappen werden mit einer besseren Zellgesundheit verknüpft, also mit einer, mit einem jüngeren biologischen Alter. Julia, herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen, also wirklich tolles Buch, dicker Wälzer, 400 Seiten, würde im Buchhandel 48 Euro kosten. Das Buch der Feste, von der Antike bis heute, da geht es um Feste aus allen Kulturen und Zeiten, von den antiken Olympischen Spielen bis zu den Musikfestivals, buddhistisches Neujahrsfest, christliches Weihnachtsfest. Alles ist da dargestellt von Rainer Wieland im Propylen Verlag. Aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Na, du weißt, du kannst jetzt sagen, schickt mir das Buch, dann ist das Spiel zu Ende. Oder gib mir noch eine Frage. Dann kannst du am Ende das Buch und das Abo gewonnen haben oder beides verloren haben.
Also ich gehe auf Nummer sicher, ich behalte lieber das Buch.
Ja, das ist ja auch mal eine gute Sache. Julia, wie wird dein Weihnachtsfest aussehen?
Wir fahren ins Erzgebirge nach Plauen im Vogtland. Schön. Und feiern mit Familie.
Und ihr hofft auf Schnee? Habt ihr schon irgendwie einen Wetterbericht geguckt? Gibt es da Schnee?
Nee, ich bin gar nicht so der Schneefan. Also wenn, dann für die Kinder. Und ja, wir lassen uns überraschen.
Alles klar. Dann wünsche ich frohe Feiertage, Julia.
Dankeschön.
Danke fürs Mitspielen und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Ja, mach
ich. Tschüss, tschüss. Wie so oft bei religiösen Fragen ist auch diese eine Glaubensfrage, ob nämlich Mutter Maria bei der Empfängnis des historischen Jesus eine Hebamme hatte. Ja, hatte sie, so steht es zumindest im Jakobus-Proto-Evangelium. Heute würde man sagen, das war das Prequel zur Jesu Geburt, also einem der Bücher, die nicht aufgenommen worden sind in die Bibel. In der Bibel wird die Geburt selbst gar nicht beschrieben. Jakobus dagegen beschreibt jedes Detail, wie die jüdische Hebamme die Geburtshöhle betritt und das Kind ist schon da empfangen in einer Wolke aus Licht. Wie lange es den Beruf der Hebamme schon gibt, das kann uns Eva Labouvier erklären. Sie ist Historikerin und Professorin für Geschichte der Neuzeit mit Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Universität Magdeburg. Frau Labouvier, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Die Hebamme wird häufig so genannt als ältester Frauenberuf der Welt. Lässt sich das mit Quellen belegen?
Also ich würde vielleicht vom Begriff des Berufes Abstand nehmen wollen, denn ein Beruf bedeutet ja auch eine gewisse Ausbildung, Standards und so weiter und so fort. Aber dass es Hebammen in den Gemeinden, vor allem in den ländlichen Gemeinden, immer gegeben hat, auch in den Städten, das kann man schon belegen ab dem frühen Mittelalter. Denn die Frauen haben natürlich eine Begleitung gebraucht. Und das war allerdings keine, wie gesagt, ausgebildete Hebamme, die an einer Hebammenschule unterrichtet wurde, sondern es war eine in der Praxis unterwiesene Frau, die beste derjenigen, die bei der Geburt dabei waren, die das Ganze auch immer dann an die Nachfolgerin, meistens die Tochter oder ja, die vielleicht die Enkelin oder die Nichte weitergegeben hat, sodass es also wirklich immer ein Frauenmetier war, was auch in der Familie ausgeübt wurde.
Und die frühesten Erwähnungen von Hebammen, gibt es sowas?
Es gibt natürlich Quellen über Hebammen, das sind meistens standardisierte Quellen, also sowas wie Hebammenordnungen, meistens aus den Städten überliefert, schon fürs Mittelalter, sodass man also auch erkennen kann, welche Aufgaben hatten sie, zumindest von oben her gedacht. Aber in den Gemeinden sah es dann nochmal ein bisschen anders aus. Da ist die Quellenlage natürlich etwas später, also spätes Mittelalter, ab dem 15. Jahrhundert ungefähr.
Nun gibt es diese Erzählung, dieses Proto-Evangelium des Jakobus, der erzählt von der Hebamme, die zur Geburt Jesu spät kommt, zu spät kommt, dann glaubt sie, ein Wunder erlebt zu haben. Das erzählt sie brühwarm der Salome, die nicht so richtig daran glauben will, dass Maria noch Jungfrau war, weshalb sie das tatsächlich dann auch überprüft mit einem schnellen Griff. Raue Sitten in Bethlehem. Für wie vertrauenswürdig halten Sie solche Erzählungen? Sind das historische Quellen oder einfach nur religiöse Legenden?
Also ich denke, es ist das Zweite. Eine religiöse Quelle ist natürlich immer eine, die eine bestimmte Aussage für gläubige Menschen sozusagen produziert. Und in diesem Falle, gut, man könnte davon ausgehen, dass eine Hebamme im nahen Dorf oder wie auch immer vorhanden war, aber dass die gerufen wurde, dass die also so schnell kommen konnte, dass die auch überhaupt einer Fremden beigestanden hat. Das sind alles Umstände, wo ich als Historikerin doch eher vorsichtig bin. Also das heißt, es ist keine historische Quelle in diesem Sinne, dass man sagen kann, die ist authentisch, da kann man mitarbeiten. Ja. Also es ist schon eine Interpretation, die da stattgefunden hat.
Was ist mit den Aufgaben der Hebammen? Waren die früher die gleichen wie heute?
Prinzipiell ja. Heute ist es so, dass Hebammen sehr viel verboten ist, was natürlich in den Bereich der Medizin, also der Ärzteschaft, übergegangen ist, während früher natürlich keine andere Wahl bestand. Man hat dann im 16. Jahrhundert angefangen, den Hebammen Vorschriften zu machen, dass sie nicht medizinieren sollten, heißt also keine Obduktionen vornehmen, also keine Kaiserschnitte vornehmen durften und so weiter, was vorher eben der Fall war. Also auch Hebammen haben früher, also im 14., 15. Jahrhundert noch Kaiserschnitte durchgeführt, im Falle des Falles, was ihnen dann aber später eben verboten wurde. Und das ist ja heute noch so, also dass es eine Einschränkung gibt da. Geburtshilfe ist natürlich klar, hat sich auch gewandelt, ist sehr stark medizinisch orientiert geworden in unserer heutigen Zeit, hat ganz andere Gerätschaften, das hat man früher alles nicht gehabt.
Hat das Christentum Einfluss gehabt, hat die Kirche Einfluss gehabt auf die Arbeit der Hebammen?
Insofern als mit der Geburt auch öfter, wenn das Kind schwächlich, wie es heißt, zur Welt kam, die Nottaufe in Verbindung stand. Das heißt also, hier hat die Kirche ganz großen Wert darauf gelegt, dass die Hebammen, die das durften, die Nottaufe richtig vollzogen haben, damit das Kind auch eben Gottes Segen hat und dann eben, wenn es gestorben ist, eben gleich in den Limbus, also in diesen Vorhimmel für verstorbene Kinder kam oder auch schon direkt in den Himmel kam.
Gibt es einen Grund dafür, warum diese Arbeit, diese Geburtshilfe in den Händen von Frauen lag, von Hebammen und nicht in den Händen von Ärzten?
Also es gab natürlich auf dem Land mehr oder weniger keine Ärzte, das ist schon mal klar. Aber es war natürlich auch eine ganz traditionelle weibliche Gemeinschaft, die bei der Geburt dabei war. Es war nicht nur die Hebamme, sondern es waren alle verheirateten und verwitweten Frauen einer Gemeinde, eines Amtes, eines Kirchspiels, die sich trafen und dann eben rundum sozusagen betreut haben, im Wechsel betreut haben. Und jeder hatte ihre Aufgabe. Die verwandten Frauen hatten beispielsweise die direkte Begleitung mit der Hebamme zusammen. Die nicht verwandten Frauen haben dann für Feuer gesorgt, für Holz gesorgt, für Getränke gesorgt und so weiter. Und um die Geburt herum gibt es viele Frauenfeste auch. Vorher, nachher kommt die Frauengemeinschaft zusammen. Es gibt Übergangsrituale und so weiter. Also man muss sich das wirklich als einen ganzen Komplex an Tätigkeiten und auch an Festlichkeiten vorstellen.
Die Rolle der Hebamme in der Geschichte. Eva Labouvie hat uns darüber aufgeklärt. Historikerin und Professorin für Geschichte der Neuzeit mit Schwerpunkt Geschlechterforschung an der Uni Magdeburg. Frau Labouvie, danke, dass Sie bei uns waren. Ihnen frohe Feiertage und ein schönes Wochenende.
Ja, danke Ihnen auch.
Weihnachten, es ist Zeit für ein Gedicht. Ich habe mir wirklich eins rausgesucht, vielleicht kennen Sie das ja schon, das geht so. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Erklären Sie mal einem Außerirdischen, warum immer gegen Ende Dezember Menschen auf der ganzen Welt Nadelbäume aus dem Wald in ihr Wohnzimmer verschleppen, mit bunten Kugeln und Lametta schmücken, mit Kerzen beleuchten, während sie dann dabei zusehen, wie der Baum langsam traurig vertrocknet. Bevorzugt wird dafür übrigens die Nordmann-Tanne verwendet. Die stammt aus dem Kaukasus. Warum wir nicht einfach heimische Nadelbäume nehmen? Das kann uns der Pflanzenökologe Dr. Norbert Kühn verraten. Er ist Professor für Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung am Institut für Landschaftsarchitektur der TU Berlin. Herr Kühn, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krakowski.
Warum muss es ein Kaukasier sein für die meisten Leute?
Ja, in den 50er, 60er Jahren hat man ja noch gern die heimische Fichte genommen. Aber Sie müssen sich vorstellen, die Wohnzimmer sind wärmer geworden, die Fichten trocknen schneller, sie nadeln, sie sind stachlig. Und auf diese Art und Weise hat man sie nach Alternativen umgesehen. Und die Nordmann-Tanne ist sattgrün, ist ein wunderbar gewachsener, von der Struktur her wunderbar gleichmäßiger Baum. Und er nadelt nicht, die Nadeln trocknen ein und sie sind eigentlich sehr weich. Das war so, denke ich, die wichtigsten Argumente für die Nordmann-Tanne.
Mhm. Ist das eigentlich aus Sicht des Pflanzenökologen ein Problem, dass diese Tannen ja extra angebaut werden für die Weihnachtszeit, dann gehackt, ja, sehr häufig, und danach dann einfach weggeworfen werden?
Also so ein Weihnachtsbaum ist sicher nicht nachhaltig, das muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, man sollte nicht den Leuten den Spaß an Weihnachten nehmen, indem man ihn jetzt durch die Weihnachtsbäume madig macht. Die Nordmann-Tanne kommt aus dem Kaukasus, haben Sie schon gesehen. Die braucht ein bisschen mehr Feuchtigkeit zum Anbau. Die kann nicht überall gut angebaut werden. Und es ist natürlich die Frage, ob die mit dem Klimawandel nicht größere Schwierigkeiten kriegt und der Anbau vielleicht auch problematischer wird.
Womöglich sehen wir ja bald viel mehr Nadelbäume in Berlin. Der Senat hat ein Berliner Baumgesetz verabschiedet. Da steht drin, bis 2040 sollen in Berlin 1 Million zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Und dafür sind auch Nadelbäume eine Option. Wie kommt das?
Ja, also es gibt noch keine Entscheidung darüber, was genau gepflanzt werden soll. Bislang pflanzt man im Wesentlichen Laubbäume. Das geht auf Empfehlung der Gartenamtsleiter zurück. Da gibt es eine lange Liste. Die Nadelbäume sind da bisher nicht vorgesehen. Und das kommt einfach daher, dass man keine Tradition hat bei Nadelbäumen und dass Nadelbäume auch so ein bisschen in Verruf geraten sind. Das hat mit diesen pflegeleichten Gärten der 70er, 80er Jahre zu tun, wo man die in Riesenmaß verwendet hat. Trotzdem sind sie eine Option. Denken Sie ans Mittelmeergebiet. Dort gibt es viele Nadelbäume und dort gibt es auch viele Nadelbäume entlang der Straßen.
Ich habe natürlich mal geguckt, was für Nachteile Nadelbäume haben gegenüber den Laubbäumen. Die Nadelbäume machen den Boden um sich herum mit der Zeit so sauer, dass da nichts anderes wächst, heißt es immer. Und ihre flachen Wurzeln würden dem Boden Wasser und Nährstoffe entziehen. Wäre es dann nicht besser, einfach diese Überlegung zu verwerfen und bei den alten Bekannten zu bleiben, bei Linde, Ahorn, Eiche, Platane und Kastanie?
Also jeder Baum entzieht Nährstoffe und es gibt natürlich auch unterschiedliche Wurzelsysteme. Es gibt auch Nadelbäume mit tiefen Wurzelsystemen. Denken Sie an die Kiefer zum Beispiel. Das sind jetzt keine wirklich einschneidenden Argumente, weil jeder Baum braucht natürlich eine gewisse Notwendigkeit der Nährstoffaufnahme, der Wasseraufnahme. Mhm. Und ich denke nicht, dass man überall jetzt Nadelbäume machen sollte. Aber sie haben natürlich, können einen gewissen Vorteil haben, dass sie wirklich einen dichten Schatten machen, dass sie auch vielleicht im Winter noch eine Struktur bilden. Und es gibt wirklich Sachen wie zum Beispiel Zeder, die auch sehr langfristig dem Klimawandel, der Hitze auch standhalten kann.
Also es gibt Nadelbaumsorten, die grundsätzlich besser geeignet wären, sich vorzubereiten auf die kommenden steigenden Temperaturen als Laubbäume?
Also es gibt Nadelbaumarten, die wirklich gut geeignet werden, an die Hitze zu adaptieren, also eine Adaption gegen Hitze zu machen. Es gibt natürlich auch Laubbaumarten, es gibt auch immergrüne Laubbaumarten, die zum Beispiel auch bisher nicht in Erscheinung treten.
Wie ist das mit Blick auf die Tierwelt, auf die Insekten und andere? Hat eine, sagen wir mal, Fichte denen genauso viel zu bieten wie eine Kastanie?
Also das ist immer schwierig mit dem genauso viel. Sie hat natürlich genauso ihre Insekten, sonst gäbe es keine Borkenkäferproblematik bei Fichten, wenn es keine Insekten gäbe bei Fichten. Und sie haben halt andere Optionen. Denken Sie an die Eichhörnchen, die gerne in dichten Nadelgehölzen sich befinden. Denken Sie an verschiedene Vogelarten, die dort gerne nisten oder auch Vogelarten, die zum Beispiel die Zapfen als Nahrung nutzen. Also auch hier gibt es natürlich Optionen. Und es ist immer sehr schwierig zu sagen, die einen ernähren 100 Insekten, die anderen ernähren 200 Insekten, daher ist es besser. Man muss da schon sagen, es gibt halt spezifische Anpassungen, spezifische Wechselwirkungen für spezifische Arten.
In Berlin könnten demnächst mehr Nadelbäume stehen, denn auch die sind eine Option. Im Berliner Baumgesetz steht zwar nicht drin, was gepflanzt werden soll, aber möglich wäre es bis 2040. Insgesamt sollen 1 Million zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Und wir haben gesprochen mit dem Pflanzenökologen Dr. Norbert Kühne. Er ist Professor für Vegetationstechnik und Pflanzenverwendung am Institut für Landschaftsarchitektur der TU Berlin. Herr Kühne, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und schön schönes Wochenende wünsche ich.
Ja, das wünsche ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Weihnachten wird selbst der ein oder andere Vegetarier zum Flexitarier, wenn die Ente im Ofen brutzelt oder die Gans. Zum Festessen gehört für viele traditionell Fleisch dazu. Einmal im Jahr, come on, warum nicht? Hä? Schlecht für Gesundheit und Klima soll ja vor allem der tägliche Konsum sein von Wurst und Schinken, Burger und Steaks. Das lassen sich viele nicht nehmen, weil lecker. Wie man Menschen dazu bewegen kann, insgesamt weniger Fleisch zu essen, das beschreibt der Agrarökonom Dr. Günther Schamel. Er ist Professor für Agrar- und Ernährungsökonomie an der Freien Universität Bozen in einem neuen Fachartikel. Herr Schamel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie schreiben in einem Journal für Umweltpsychologie. Wildern Sie als Ökonom da in fremden Fachbereichen?
Nein, ich glaube nicht. Ökonomie ist ja auch viel Psychologie. Vor allem, wenn es um solche Fragen geht, wie entscheide ich mich für welches Essen? Und also wir haben uns bewusst auch für dieses Journal entschieden, weil es eben eine höhere Reichweite hat, vielleicht auch in dem Sinn. Und einer unserer Co-Autoren natürlich aus dem Bereich Psychologie kommt. Mhm.
Sie haben eine Meta-Analyse durchgeführt und 33 Experimente von anderen ausgewertet. In denen wurden unterschiedliche Nudging-Strategien ausprobiert, um den Fleischkonsum zu reduzieren. Was war nochmal genau Nudging?
Ja, Nudging oder Nudges sind im Prinzip Entscheidungshilfen oder kleine Schubser, mit denen man Leute dazu bringt, gewisse Entscheidungen zu treffen oder eben sich dagegen zu entscheiden.
Bestimmte Verhaltensweisen auch zu ändern. Ja. Was für Nudging-Methoden waren das denn zum Beispiel, die in diesen Experimenten angewandt worden sind, um Menschen zu einem geringeren Fleischkonsum zu bewegen?
Ja, man kann im Prinzip 3 Kategorien unterscheiden. Das eine sind erstmal ganz einfache Informationen, die man gibt, die Entscheidung zu beeinflussen. Das andere sind sogenannte Entscheidungsstruktur verändernde Maßnahmen, also dass man bestimmte Defaults, nennen wir die, oder Standards setzt, die dann die Leute nicht, über die sie nicht länger überlegen. Und das dritte sind einfach Entscheidungshilfen oder Erinnerungen, vielleicht ihre Entscheidung für Konsequenzen hat.
Nicht alle Experimente haben zum gewünschten Ziel geführt. Ich lese, bei fast jedem dritten dieser 33 Experimente, die Sie ausgewertet haben, haben die Menschen hinterher sogar mehr Fleisch konsumiert als vorher. Woran lag das denn?
Ja, vielleicht weil die Nudges einfach schlecht durchgeführt wurden oder sich nicht genau überlegt wurde, wie das wirkt. Also die Leute lassen sich vielleicht auch nicht so gern bevormunden. Insofern muss man im Detail genau wissen, was man macht. Und im Endeffekt ist das ja auch ein sehr gutes Ergebnis jetzt, das zusammenzufassen und um sagen zu können, was wirkt und was nicht.
Es bleiben ja auch immerhin 70% der Studien übrig, in denen der Fleischkonsum erfolgreich durch Nudging reduziert wurde. Und zwar in den Spitzen sogar um mehr als die Hälfte. Lässt sich daraus denn ableiten, wie man es machen sollte?
Ja, im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben herausgefunden, dass die sogenannten strukturverändernden Maßnahmen, also sogenannte Standards oder Defaults, eben am besten wirken. Also im Endeffekt, wenn wir ein vegetarisches Gericht voreinstellen und dass die Leute dann einfach nehmen, weil das das, sagen wir mal, erste oder Standardgericht ist.
Moment, da müssen wir kurz bleiben. Das heißt also, die Reihenfolge, wie die Gerichte auf einer Speisekarte in der Kantine auftauchen, hat eine Wirkung. Ist es das, was Sie sagen?
Ja, im Prinzip kann man das so vereinfacht ausdrücken.
Könnte man das für Restaurants auch übertragen?
In gewisser Weise auch. Ja, da gibt es auch Studien schon, die also sagen, dass die Reihenfolge, in welcher die Gerichte auf der Speisekarte angeführt sind, Auswirkungen haben auf den Fleischkonsum.
Wie kommt das denn? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Vielleicht wollen die Leute nicht die ganze Speisekarte durchlesen. Manche sind da relativ schnell. Ich muss sagen, ich persönlich bin eigentlich einer, der sich das Ganze von vorne bis hinten durchschaut. Aber ja, es ist individuell. Ich kenne Kollegen, die solche Sachen auch mal getestet haben im Feldexperiment und das herausgefunden haben. Wir konzentrieren uns hier ja eher auf, wie gesagt, existierende Feldstudien und im sogenannten Food-Service-Bereich, also nicht direkt reine Restaurants mit Kellnern.
Food-Service-Bereich ist genau was?
Naja, so Kantinen, also Mensen und solche Sachen, wo oftmals eben auch solche Experimente durchgeführt werden, weil die Forscher natürlich auch eher einen Zugang zu sowas bekommen als in einem Restaurant.
Also das vegetarische Gericht nach vorne packen, das wäre schon mal eine Möglichkeit, um Menschen zu weniger Fleischkonsum zu bewegen. Gibt es noch andere Tipps?
Ja, also wie gesagt, natürlich kann man auch zusätzlich Informationen geben. Aber die Entscheidungsstruktur beeinflussen ist das Wichtigste, um den Fleischkonsum zu reduzieren.
Das sagt Günter Schamel, der ist Professor für Agrar- und Ernährungsökonomie an der Freien Universität Bozen, in einem neuen Fachartikel. Herr Schamel, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, und Ihnen ein fürstliches Festtagsessen wünsche ich zu Weihnachten.
Ich wünsche das Ihnen auch.
Kurz vorm Fest der Liebe bringen die Profis Ihnen jetzt erstmal noch eine Top-Nachricht ins Haus, nämlich Liebe ist die beste Medizin, und das meinen wir wortwörtlich. Kleine Wunden auf der Haut heilen schneller, wenn wir mit unseren Partnern kuscheln und sozial interagieren. Sie glauben mir nicht? Dann glauben Sie es bitte der Autorin dieser Studie, der klinischen Psychologin Beate Dietzen. Sie ist Professorin für klinische Biopsychologie und Psychotherapie an der Uni Zürich. Frau Dietzen, guten Tag.
Guten Morgen.
Sie haben ein ziemlich aufwendiges Experiment gemacht und den Teilnehmern kleine Wunden zugefügt. Und dann haben Sie einer Gruppe Oxycodin-Nasensprays verabreicht. Warum denn das?
Ja, wir haben einer Gruppe Oxytocin als Nasenspray verabreicht und der anderen Gruppe Placebo. Wir und auch die Teilnehmenden wussten jetzt nicht, welches der Nasensprays sie bekommen haben, und die haben das auch im Laufe von einer Woche mehrfach eingenommen. Und dann hatten wir aber auch noch eine Verhaltensintervention, dass die sich positiv einander zuwenden sollten. Und das haben wir dann in einem Vier-Gruppen-Vergleich untersucht.
Was für eine Wirkung sollte denn dieses Oxytocin haben?
Genau, wir haben schon in vorherigen Studien und auch internationale Gruppen haben gefunden, dass Oxytocin offenbar in Paarbindungsverhalten und überhaupt in Bindungsverhalten involviert ist. Das ist ein Neuropeptid, das bei uns im Gehirn und auch im Körper natürlicherweise vorkommt und auch während Situationen von Berührung, Nähe, Zuwendung ausgeschüttet wird.
Dann haben Sie einer Gruppe, die dieses Oxytocin-Spray bekommen hat, gesagt, sie möge doch bitte kuscheln, die andere nicht. Zwei weitere Gruppen bekamen dann Placebo-Sprays, da war kein Oxytocin drin. Die eine kuschelt, die andere nicht. Wo ich das so lese, finde ich das eine ziemlich schräge Versuchsanordnung. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, also ich muss sagen, wir haben jetzt nicht den Probandinnen und Probanden vorgeschrieben, dass sie kuscheln sollten. Da haben wir sie nur befragt, wie viel sie gekuschelt haben in ihrem Alltag. Und das war auch das, was sie von selbst aus gemacht haben und uns berichtet haben. Ja, das war eigentlich eine sehr genaue Übersetzung von dem, was es aus Tierdaten schon gab, zu körperlicher Nähe und auch zu Oxytocin. Und was wir dann übersetzt haben auf ein Humanexperiment. Ja.
Und als Ergebnis sagen Sie, von 80 Paaren, die beteiligt waren, haben diejenigen, die Oxytocin genommen und gekuschelt haben, die beste Wundheilung gezeigt. Und da habe ich natürlich gefragt, wie misst man sowas? Wie misst man eine Wundheilung?
Ja, genau. Also das war so, unsere Paare waren alles gesunde, ja eher junge, sehr glückliche Paare. Und die haben in der dermatologischen Klinik des Unispitals hier in Zürich kleine. Das sind so Wunden, wie wenn man sich, ja, wenn man sich an einem heißen Topf verbrennt oder auch im Turnschuh eine Wunde läuft. Mhm. Und dann kann man, die heilen sehr gut im Laufe von einer Woche. Und dann kann man sehr gut untersuchen, wie heilen die denn? Wie viel bleibt von den Wunden noch übrig nach einer Woche? Und man kann auch aus diesen Blasen, das klingt jetzt ein bisschen eklig, aber man kann da auch Wundflüssigkeit rausnehmen, aus der man Immunfaktoren bestimmen kann und auch dann analysieren kann, wie stark ist denn das Immunsystem aktiviert und wie reagiert das während dieser Woche auf unterschiedliche Formen von Interventionen oder eben auch unserem sozialen Verhalten.
Wie groß waren denn die Effekte? Sind die so winzig, dass die Unterschiede wirklich nur, ich sag jetzt mal, unter dem Mikroskop messbar waren? Oder war die Wunde der kuschelnden Oxytocin-Nasenspray-Nehmer Tage vor den anderen komplett verheilt?
Ja, wir können nicht genau sagen, wie viele Tage sie vorher komplett verheilt war, weil wir die Probandinnen und Probanden nach einer Woche alle wieder untersucht haben. Mhm. Das heißt, wir brauchten auch ein Outcome-Maß, ein Messinstrument, das die Wunden genauer und als verheilt oder nicht verheilt analysiert hat. Wir haben dann so Punkte wie gerötet ist die Haut noch, gab es Grind, solche Faktoren haben da eine Rolle gespielt. Und da kann man schon sagen, dass die Wunden in der Gruppe, die Oxytocin eingenommen hat und von selbst und von sich aus in der Woche viel Berührung gezeigt hat, dass die vielleicht so, man kann vielleicht sagen, so um 10% besser verheilt sind. Das ist schon bedeutsam, zeigt sich allerdings auf der Ebene von einem einzigen Paar wahrscheinlich ja, nicht mit so einer Deutlichkeit, wie wir das in einer sehr großen Untersuchungsgruppe wie jetzt hier bei uns mit eben 160 Personen messen können.
Das eine ist die Beobachtung, das andere ist die Erklärung. Haben Sie eine Idee, warum das so sein könnte, dass Menschen, die halt körperlich und sozial stärker interagieren und Oxytocin nehmen, eine bessere Wundheilung haben?
Ja, wir gehen davon aus, dass das, was wir jetzt an Oxytocin appliziert haben, dass das eigentlich körpereigene Vorgänge imitiert und auch eben in einem viel standardisierten Level stimuliert hat bei unseren Paaren. Aber eigentlich ist unsere Annahme, dass das gesunde, natürliche Vorgänge sind, die in unserem Körper immer eine Rolle spielen und die wir jetzt in diesem Experiment halt einfach kontrollierter beobachten konnten. Das heißt, die Logik oder das, was wir schließen aus diesen Daten ist, dass unsere soziale Interaktion unser Oxytocin-System stimuliert, wenn wir uns zuwenden, wenn wir uns berühren. Da war ja auch Text dabei bei den Probandinnen und Probanden, also bei den Paaren. Und dass das vermittelt über das Oxytocin-System dann die Immunantwort verbessert, die Wundheilung stimuliert und langfristig unsere Gesundheit verbessert, was ja epidemiologische Daten auch zeigen, also dass Personen, die sozial eingebunden sind, gesünder sind und zum Teil auch länger leben.
Sagt die klinische Psychologin Beate Dietzen. Sie ist Professorin für klinische Biopsychologie und Psychotherapie an der Uni Zürich. Frau Dietzen, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Danke Ihnen, Herr Kukowski. Schönen Tag noch.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Singvögel imitieren Star Wars Roboter. In den Star Wars Filmen kommuniziert der Roboter R2-D2 über elektronische Pieptöne. Diese Tonfolge kann von Singvögeln wie Staren nachgeahmt werden. Das liegt anscheinend an ihrem Stimmorgan, mit dem die Vögel zwei Töne gleichzeitig erzeugen. So können Stare die elektronische Roboterstimme sogar besser als Papageien nachmachen.